Ich glaube, jeder autoritäre Herrscher, der aber trotzdem noch dieses Instrument von Wahlen benutzt, bemüht mehr oder minder verschiedene Formen von Wahlbetrug.
Mahlzeit.
Moin, mein Name ist Mirjam. Meldungen über Wahlbetrug kursieren immer wieder in den Medien. Aber was heißt das denn genau? Und passiert das wirklich so oft? Darüber spreche ich heute mit Daniel vom Institut für Parlamentarismus. Hallo!
Hallo.
Was macht man eigentlich beim Institut für Parlamentarismusforschung?
Ja, wir erforschen halt generell den Parlamentarismus, also das Parlament und nicht nur das Parlament, sondern alles auch drumherum, also was die Abgeordneten so machen den ganzen Tag und jetzt zum Beispiel speziell eben auch die Wahlen und was bei den Wahlen so alles passiert, also Wahlentscheidung, Wahlsystem und dann eben Wahlorganisation auch, also die Frage, welche Fehler können bei einer Wahl auftreten? Wie könnte Wahlfälschung funktionieren? Das sind alles Fragen, mit denen wir uns halt so in unserem Alltag beschäftigen, verschiedenen Forschungsprojekten.
Also Sie sind quasi, du bist quasi Experte für das Wahlsystem in Deutschland, denke ich mal. Woran arbeitest du denn gerade?
Gerade geht es uns halt viel darum zu schauen, wie wirkt sich die letzte Wahlrechtsreform aus? Was könnte die für Konsequenzen jetzt bei der Bundestagswahl haben? Was können wir vielleicht nach der Bundestagswahl für eine Sitzverteilung erwarten? Dann, das ist so mehr meine eigene Arbeit, nämlich für meine Doktorarbeit arbeite ich an der Fragestellung, wie organisiert man eigentlich gute Wahlen? Also, wie sind Bundestagswahlen organisiert und wie organisiert man gute Wahlen? So diese kleinteiligen Fragen, wie wer ist eigentlich dafür verantwortlich, die Wahlkreise zuzuschneiden? Wer ist eigentlich dafür verantwortlich, wie Wahlhelferteams zusammengesetzt werden? All solche Fragen beschäftigen mich halt in dem Kontext. Und dann haben wir noch mehrere andere Themen, wie zum Beispiel Kandidatenaufstellung, wo wir uns eben anschauen, wer nominiert eigentlich diejenigen, die dann auf dem Wahlzettel stehen? Also nach welchen Kriterien werden die eigentlich ausgewählt? Und wer entscheidet darüber, wer auf dem Wahlzettel dann letztlich steht? Genau, wir haben also eine ganze Reihe von Forschungsprojekten so in dem Bereich und vieles ist halt jetzt gerade vor der Wahl etwas relevanter, zum Beispiel eben diese Fragen des Wahlrechts und der Kandidatenaufstellung, andere Sachen, die wir machen. Wir gucken uns zum Beispiel Repräsentationsforschung oder Repräsentation genauer an oder wir schauen uns auch zweite Kammern an oder die Arbeit von Fraktionen, aber aktuell geht es uns halt vor allem so um Kandidatenaufstellung und die Wahlorganisation.
Nice. Wir sind ja heute hier, um über ein sehr spezifisches Thema zu reden, nämlich über Wahlmanipulation und Wahlbetrug. Und da würde ich dich einfach mal fragen, ob du uns so eine kleine, ja, Erläuterung geben kannst, was überhaupt alles unter Wahlmanipulation oder Wahlbetrug fällt.
Ich würde das vielleicht erstmal abgrenzen wollen. Auf der einen Seite gibt es Wahlfehler. Also, dass einfach Fehler passieren bei der Wahl. Das kann sein, dass zum Beispiel, das geht jetzt zum Beispiel aktuell vielen Leuten, die im Ausland wohnen, so und trotzdem bei der Bundestagswahl wahlberechtigt sind, dass es sein kann, dass die halt ihre Wahlunterlagen nicht rechtzeitig erhalten. Das ist dann misslich, das ist ein Fehler, der passiert. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass die Post zu lange braucht oder dass die Behörden das zu spät abschicken. Das heißt, in so einem riesigen Organisationsunterfangen wie Wahlen passieren halt immer Fehler. Und dagegen ist halt keine Wahl so richtig gefeit. Zum Beispiel, ein ganz gutes Beispiel dafür ist ja die Berlin-Wahl vor 4 Jahren mittlerweile. Wo halt relativ viel schiefgelaufen ist, wo es eine ganze Reihe und eine Verkettung von Problemen gab, wo eben parallel auch der Berlin-Marathon stattgefunden hat und deswegen zum Beispiel auch Wahlunterlagen dann nicht mehr in die Wahllokale geliefert werden konnten und so weiter und so weiter und so fort. Und das hat ja jetzt letztlich zu dieser Nachwahl geführt oder dieser Neuwahl also für die Bundestagswahl im letzten Jahr und für die Berlin-Wahl vor 2 Jahren. Und davon muss man aber abgrenzen, das sind quasi Fehler, die passieren. Da hat jetzt keiner Interesse daran, den Fehler zu machen. Und davon abzugrenzen ist eben Wahlbetrug. Also der Versuch, dass dass Einzelpersonen oder Organisationen versuchen, das Wahlergebnis zu beeinflussen. Oder eben, das ist was, was wir vielleicht aktueller sehen, gar nicht so sehr das Wahlergebnis zu beeinflussen, sondern eher Zweifel an der Integrität der Wahl zu streuen. Denn das sind ja verschiedene Sachen. Ich kann einmal versuchen, dass das, was wir klassischerweise immer gesehen haben als Wahlbetrug oder was wir auch häufig unter Wahlbetrug verstehen, dass ein Kandidat oder eine Partei versuchen könnte, die verschiedenen Mittel der Wahlmanipulation einzusetzen, um eben für sich ein besseres Ergebnis rauszuholen, mehr Stimmen zu bekommen, dadurch mehr Mandate zu erhalten und sich dadurch einen unfairen Vorteil zu verschaffen. Und das, was wir jetzt so bei den Wahlen in letzter Zeit gesehen haben, sind eher Versuche, die, würde ich zumindest behaupten, gar nicht darauf ausgewiesen sein können, in irgendeiner Art und Weise zu einer anderen Mandatsverteilung zu führen. Denn wenn wir uns zum Beispiel diesen Vorfall, ich glaube, da werden wir bestimmt gleich nochmal drüber sprechen, mit den Freien Sachsen bei der Landtagswahl in Sachsen letztes Jahr uns anschauen. Die haben eine Anzahl an Stimmen manipuliert mit relativ hohem Aufwand, aber es kann denen nie darum gegangen sein, tatsächlich dadurch in den Landtag einziehen zu wollen, denn dafür hätten sie ein 100- bis 1000-faches mehr an Stimmen manipulieren müssen. Ich glaube, denen kann es nur darum gegangen sein, tatsächlich also Zweifel an der Gesamtintegrität der Wahl zu streuen. Also es gibt eine ganze Reihe von Punkten, wo eben Manipulation ansetzen kann. Das kann sein, dass man zum Beispiel schon das gesamte Wahlsystem so strukturiert, dass manche Parteien Vorteile haben. Man kann bei der Wahlkreiseinteilung ansetzen und zum Beispiel Gerrymandering betreiben. Das heißt, wir machen die Wahlkreise so, dass eine Partei davon Vorteile hat und eine andere hat davon Nachteile. Man kann, das ist zum Beispiel in den USA oder historisch häufig so gewesen, die Wählerregisterführung komplizierter machen oder einfacher machen für bestimmte Bevölkerungsgruppen. In Deutschland funktioniert das ja automatisch, aber in den USA ist es ja zum Beispiel so, dass man sich selbst ins Wählerregister eintragen muss, wenn man wählen möchte. Und das kann man zum Beispiel für bestimmte Bevölkerungsgruppen halt schwieriger machen, wenn man weiß, von denen wird man eher weniger gewählt. Man kann, das wäre dann schon etwas offenerer Betrug. Man kann zum Beispiel versuchen, einfach die Wahlurne zu manipulieren. Man kann die Wahlhelfer manipulieren. Man kann die Auszählung manipulieren. Das haben wir zum Beispiel in den sozialistischen Staaten häufig gesehen. Und am Ende kann man eben auch, kann man eben auch diesen Evaluationsprozess, den Wahlprüfungsprozess versuchen zu manipulieren. Das sind alles Angriffspunkte, wo dieser Wahlprozess manipulierbar wäre vom Prinzip her. Und dann gibt es eben eine ganze Reihe von Möglichkeiten, das eben auch zu unterbieten oder zu verhindern. Das heißt, diese vielen Manipulationsformen sehen wir häufiger eher in autoritären Regimen, die trotzdem Wahlen abhalten, oder eben in so halbautoritären Regimen, die ja so auf der Kippe zwischen sehr autoritär und noch mit demokratischen Elementen sind.
Ja, kannst du da, du bist zwar jetzt ja Experte für das Wahlsystem in Deutschland, aber kennst dich wahrscheinlich auch mit ja, Wahlen in anderen Ländern auch ganz gut aus. Kannst du da, du hast gerade eben schon von autoritären Regimen gesprochen, kannst du vielleicht konkrete Beispiele nennen, welche Länder besonders anfällig für Wahlbetrug sind?
Ich glaube, jeder autoritäre Herrscher, der aber trotzdem noch dieses Instrument von Wahlen benutzt, bemüht mehr oder minder verschiedene Formen von Wahlbetrug. Also das kann zum Beispiel anfangen in Ländern, die eigentlich nicht so wirklich zu diesen Autoritären zählen, aber zumindest zu den, ich glaube, Viktor Orban hat das selbst mal als illiberale Demokratie bezeichnet. Da fängt es zum Beispiel an, dass Wahlbetrug oder Wahlmanipulation, aber vielleicht sprechen wir da noch nicht von Wahlbetrug oder Wahlmanipulation, sondern eher von Wahlbeeinflussung. Das fängt zum Beispiel bei einer großen Medienübermacht an. Wenn eine Partei, meistens die Regierungspartei, eben über einen verstärkten Zugang zu Medien verfügt, weil zum Beispiel eben, weil es eine starke Verflechtung zwischen den Medienhäusern gibt und der regierenden Partei. Und damit die Berichterstattung kontrolliert werden kann, das beeinflusst natürlich die öffentliche Wahrnehmung und damit auch die freie Entscheidungsfindung der Leute. Dann hat man etwas offenere Betrugsversuche, wenn wir zum Beispiel an die Ich habe jetzt gerade nicht mehr genau das Jahr. Ich glaube, das müsste 2020 gewesen sein. Es kann aber auch anders, es kann aber auch ein anderes Jahr gewesen sein. Das müssten wir vielleicht nochmal nachgucken. Da fand ja die Präsidentschaftswahl in Belarus statt. Und da hat der regierende Machthaber Lukaschenko schlicht und ergreifend einfach aussichtsreiche Oppositionskandidaten unter fadenscheinigen Gründen nicht zur Wahl zugelassen als Kandidaten. Und das sind halt auch so Möglichkeiten, einfach zu sagen, okay, gegen diejenigen möchte ich halt nicht antreten und deswegen dürfen die halt schlicht und ergreifend nicht an der Wahl teilnehmen. In den USA beispielsweise, ohne die jetzt zu sehr in die Richtung Autoritarismus rücken zu wollen, aber da ist zum Beispiel ein häufiges Mittel der Wahlbeeinflussung, das auch relativ offen benutzt wird, das sogenannte Gerrymandering. Das heißt, da wird geguckt, wie schneiden wir die Wahlkreise so, dass unsere Partei einen großen Vorteil bei der nächsten Wahl haben könnte. Das ist was, was wir zum Beispiel in den USA immer sehen. Das mit den Wählerregistern habe ich auch schon gesagt. Das ist auch was, was wir in verschiedener Abstufung in den USA sehen oder gesehen haben. Genau, das sind so die klassischen Mittel des Wahlbetrugs. Oder eben, das ist halt dann relativ offener Betrug, wenn eben die Wahlhelferteams in einer bestimmten Art und Weise zusammengesetzt sind, dass sie eben die Stimmauszählung manipulieren können. Das ist zum Beispiel was, was wir ja in der früheren DDR so gesehen haben, wo die Staatsführung dann bei den Kommunalwahlen 1989 auch drüber gestolpert ist, dass das dann so offensichtlicher Wahlbetrug war, dass die Leute angefangen haben, das zu hinterfragen und dann auch auf die Straße gegangen sind. In den Staaten Afrikas oder in vielen oder in einigen Staaten Afrikas, Afrika ist ja ein riesiger Kontinent mit sehr verschiedenen Kulturen, aber sagen wir es mal anders, in Ländern mit einer höheren Analphabetisierungsrate und mit einer schlechteren Erfassung, wer ist eigentlich Bürger hier, da ist es zum Beispiel üblich, dass die Leute, wenn sie wählen, Tinte auf ihre Finger bekommen und quasi mit ihrem Fingerabdruck wählen. Und ganz, ganz häufig ist dann ein großer Punkt, sicherzustellen, dass diese Tinte nicht abwaschbar ist. Denn nur wer quasi keine Tinte an den Händen hat, darf auch an der Wahl teilnehmen. Alles andere würde ja bedeuten, er hat schon mal oder die Person hat schon mal gewählt. Und deswegen ist es immer sehr umstritten, ist die Tinte jetzt wirklich abwaschbar? Oder gibt's, dann kursieren auch immer irgendwelche News von wegen, dass man irgendwelche Mittel gefunden hat, mit irgendwelchen Bleichmitteln die Tinte dann doch noch abzumachen. Genau, das Portfolio an möglichen Wahlmanipulationen, Wahlbeeinflussungen ist relativ breit.
Jetzt habe ich so den Eindruck, dass, ich meine, wir wählen ja in Deutschland nicht mit irgendwie Tinte am Finger oder so, sondern das läuft in Deutschland ja ganz anders ab. Wie ist denn das Wahlsystem in Deutschland dann gegen Betrug geschützt? Also ich stelle mir vor, dass es da bestimmte Mechanismen gibt, die eben in diesem ja schon recht komplexen Wahlsystem irgendwie davor schützen wollen, dass es Betrug gibt.
Ich glaube, also es gibt mehrere Sachen, die dazu beitragen. Das eine, vielleicht das Wichtigste ist eigentlich, dass sich Betrug in erster Linie nicht so richtig lohnt, weil man relativ viele Stimmen mobilisieren müsste, um effektiv betrügen zu können. Also bei Bundestagswahlen können wir davon ausgehen, dass so auf ein Mandat kommen so um die 70.000 Stimmen, 60.000 bis 70.000 Stimmen, mit ein paar Schwankungen. Aber das ist so die Größenordnung. Jetzt sagen wir mal ungefähr die Hälfte davon. Also wir sind mindestens im fünfstelligen Bereich an Stimmen, die wir bewegen müssten oder irgendwie fabrizieren müssten, um tatsächlich zu einem effektiven Wahlbetrug machen zu können, der auch tatsächlich einen Einfluss auf das Ergebnis hat. Das heißt, allein schon die Zahlen, die reine quantitative Größe dessen, was wir betrügen müssten, ist erstmal ein Schutz. Denn desto größer quasi der Betrugsumfang wird, desto leichter wird er ja auch zu entdecken. Denn ich kann wahrscheinlich, oder es wird mir wahrscheinlich als Einzelperson sehr schwer fallen, 10.000 Stimmen zu beeinflussen oder 10.000 Stimmen zu manipulieren. Dafür brauche ich andere Leute. Desto mehr Leute mit im Boot sitzen, desto unsicherer wird die gesamte Operation. Deswegen glaube ich, erster Punkt ist eigentlich, die reine zahlenmäßige Sicherheit vor Betrug. Dann alles oder fast alles, was im Wahlprozess an Organisationsentscheidungen getroffen wird, ist eine Sache mit Kontrollinstrumenten. Also zum Beispiel, die Wahlausschüsse entscheiden darüber, welche Kandidaten an der Wahl teilnehmen können und welche nicht. Die Kandidaten, die abgelehnt werden oder die Parteien, die abgelehnt werden oder die Landeslisten, die abgelehnt werden, haben nochmal eine Einspruchsmöglichkeit beim nächsthöheren Wahlausschuss beziehungsweise für Parteien beim Bundesverfassungsgericht. Man hat immer auch gegen zum Beispiel das Wählerregister, liegt vom Prinzip her offen und man kann reingucken und kann eben Einsicht nehmen, stehe ich drinne, und kann so das Wählerregister überprüfen. Beim Wahlprüfungsverfahren zum Beispiel haben wir auch wieder die Situation, der Wahlprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages überprüft im Nachhinein auf Antrag, ob bestimmte Sachen korrekt gelaufen sind. Und dann kann man sich trotzdem nochmal beim Bundesverfassungsgericht darüber beschweren. Das heißt, wir haben immer mindestens eine zweite Instanz, die hier als Kontrollinstanz agiert. Genau, und dann gibt es halt noch so viele kleine Sicherungsmechanismen. Wenn wir jetzt zum Beispiel dann wahrscheinlich über die Briefwahl sprechen würden. Die Briefwahl ist ja gerade in rechten Kreisen oder in populistischeren Kreisen ein häufiges Angriffsziel für diesen Vorwurf von Wahlbetrug. Auch weil tatsächlich die bekannten Fälle von Wahlbetrug häufig was mit Briefwahl zu tun haben. Zum Beispiel gab es 2014 in Stendal den Fall bei der Kommunalwahl, dass da ein CDU-Abgeordneter in einer Einrichtung für behinderte Menschen im großen Stil Wahlunterlagen für die beantragt hat und die aber zumindest nach deren Aussage diese Wahlunterlagen nie gesehen haben. Und das ist aufgefallen, weil der eben bei der Briefwahl besonders viele Stimmen hatte, sonst aber relativ wenig Stimmen bekommen hat. Solche Fälle werfen dann natürlich ein schlechtes Licht auf die Briefwahl. Grundsätzlich gibt es da aber auch eine ganze Reihe von Sicherungsmechanismen. Also wir können ja, wenn du das möchtest, mal durchsprechen, wie das wäre, wenn man versuchen würde oder wenn wir versuchen würden, mittels Briefwahl zu betrügen. Dann ich die Idee wäre ja, ich gebe mich ja nicht nur als ich selbst aus, sondern ich möchte quasi für andere Leute auch die Briefwahl beantragen. Das heißt, ich gehe dann jetzt oder ich schreibe dem in meinem Fall jetzt der Stadt Halle. Ich bin Lieschen Müller und möchte die Briefwahl beantragen. Und jetzt wäre es natürlich doof, wenn die Briefwahlunterlagen dann tatsächlich bei Lieschen Müller landen. Denn naja, damit kann ich ja nicht viel anfangen. Deswegen müssen die ja zu mir kommen. Das ist vom Prinzip her auch nicht verkehrt oder nicht unmöglich. Es kann ja sein, dass ich zum Beispiel am Wahltag woanders bin. Deswegen gibt es durchaus die Möglichkeit, dass die Briefwahlunterlagen woanders einfach hingeschickt werden. Jetzt ist das Problem, oder nicht das, also für mich als derjenige, der da betrügen möchte, wäre das Problem, na gut, jetzt schickt die Stadt Halle halt an mich die Briefwahlunterlagen für Lieschen Müller, aber gleichzeitig wird nochmal eine Benachrichtigung an Lieschen Müller geschickt. Hallo, wir haben im Übrigen die Briefwahlunterlagen jetzt für dich woanders hingeschickt. Ist das richtig so? Und wenn Lieschen Müller in den Briefkasten gucken, das sieht, wird sie sich natürlich wundern. Das heißt, hier haben wir schon mal einen Sicherungsmechanismus dagegen. Und ich meine, die Briefwahlunterlagen sind dann an mich gegangen. Das heißt, da ist es auch relativ klar und relativ schnell nachzuvollziehen, wo hier oder wer hier den Wahlbetrug begangen hat. Nächster Punkt, das ist zum Beispiel was 2014 in Stendal gemacht wurde. Man kann auch immer für andere Leute stellvertretend, wenn man deren Unterschrift vorlegt, die Wahlunterlagen vorlegen, die Wahlunterlagen, also die Briefwahlunterlagen abholen. Das hat den Hintergrund, dass man natürlich, wenn jetzt zum Beispiel meine Oma nicht mehr in der Lage wäre, ihre Briefwahlunterlagen selbst abzuholen, oder krank ist oder gerade verhindert ist, dann wäre es ja ganz nett, wenn ich als ihr Enkel das für sie übernehmen könnte. Jetzt wäre das natürlich doof, wenn ich einfach die Unterschriften von ganz vielen Leuten fälsche, dahin gehe und die Briefwahlunterlagen für die abhole. Und das ist ja, wie gesagt, das, was zum Beispiel bei diesem Briefwahlbetrug in Stendal gemacht wurde. Deswegen hat der Gesetzgeber das eigentlich so begrenzt, dass eine Einzelperson bloß bis zu vier Wahlunterlagen oder für bis zu vier Personen die Wahlunterlagen in Stellvertretung abholen kann. Das heißt, das ist quasi begrenzt. Ich könnte gar nicht so viele Wahlunterlagen abholen, dass es irgendeinen Einfluss auf irgendwas haben könnte. Und gleichzeitig bin ich natürlich immer relativ leicht nachzuverfolgen als derjenige, der die Wahlunterlagen da abgeholt hat, weil ich ja trotzdem meinen Personalausweis vorzeigen muss und mich dann da ausweisen muss. Das heißt, so einfach ist das gar nicht. Und meistens haben wir es dann eher mit so Behördenversagen zu tun, zum Beispiel eben jetzt wieder bei dem Beispiel, um bei dem Beispiel in Stendal zu bleiben, die haben halt einfach nicht mitverfolgt, wie viele Wahlunterlagen die Einzelpersonen abgeholt haben. Aber solange die Behörden da eigentlich relativ konsequent das Gesetz anwenden, ist das eigentlich auch ein relativ sicheres Verfahren.
Ja, also es gibt super, super viele Mechanismen, die davor schützen, dass es in Deutschland Wahlbetrug gibt. Aber du hast ja eben trotzdem schon Fälle gerade eben angesprochen, wo eben Wahlbetrug, ja, ob der jetzt wirklich dann das Wahlergebnis beeinflusst hat, ist da noch was anderes. Da muss es, glaube ich, schon sehr krass organisiert sein, so wie ich das verstanden habe. Und nicht nur von irgendwelchen Einzelpersonen. Ich glaube, das bringt dann nicht so viel. Das hast du ja gerade eben auch schon angesprochen. Aber trotzdem gab es ja Fälle in Deutschland. Magst du noch ein paar? Du hast von den Wahlen in Sachsen zum Beispiel geredet. Gab es noch, ja, vielleicht auch. Also, wenn irgendwie 4, 5 Stimmen oder so gefälscht werden, ist das natürlich auch Wahlbetrug. Da gab es auch schon mal so Wahlbetrug im großen Stil bei irgendeiner Landtagswahl, Kommunalwahl.
Also bei Kommunalwahlen kommt das immer mal wieder vor. Also was heißt immer mal wieder? Es ist auch eine absolute Seltenheit. Aber bei Kommunalwahlen ist das halt auch in Anführungszeichen lukrativer. Da kann es eben sein, dass es reicht, wenn ich irgendwie 200, 300 Stimmen bewege. Anders als eben bei Landtagswahlen, wo wir uns schon im oberen vierstelligen Bereich oft befinden. Bei Bundestagswahlen und Europawahlen befinden wir uns im fünf- bis sechsstelligen Bereich an Stimmen, die ich bewegen müsste. Das heißt also, Kommunalwahlen sind da halt einfach anfälliger für, weil es da lukrativer ist, Wahlbetrug zu begehen. Lukrativ natürlich nur dann, wenn das Ziel tatsächlich auch ist, mich persönlich, als Kandidat oder als Partei mir einen Vorteil zu verschaffen. Wenn aber, und das habe ich ja vorhin auch schon kurz gesagt, wenn aber das Ziel gar nicht so sehr ist, mich als Kandidat besser dastehen zu lassen, sondern eher das System zu untergraben und Zweifel an der Korrektheit des Ergebnisses zu streuen, dann reicht natürlich auch ein viel kleinerer Betrug. Dann kommen wir zum Beispiel dahin, was die Freien Sachsen gemacht haben. Oder wo es nahe liegt, dass das die Freien Sachsen gemacht haben, dass da auf einmal auf Stimmzetteln so kleine Aufkleber drüber gemacht wurden über die schon gemachten Kreuze und dann das eigentliche Kreuz bei den Freien Sachsen gemacht wurde. Also auch mit relativ hohem Aufwand offensichtlich da Wahlbetrug begangen wurde, der letztlich nie dazu hätte führen können, dass die Freien Sachsen in den Landtag einziehen, sondern der letztlich nur das Ziel gehabt haben kann, dass die Freien Sachsen oder dass hier in irgendeiner Art und Weise das Wahlergebnis untergraben wird. Und da ist natürlich, sind liberale Demokratien immer für anfällig, denn ich als Einzelbürger denke mir, um Gottes Willen, da wurde offensichtlich Wahlbetrug begangen. Das scheint ja gar nicht so schwer zu sein. Da muss das ja viel, viel häufiger vorkommen. Aber ich glaube, da muss man sich vielleicht einfach vor Augen führen, oder da würde ich für werben, dass man sich das vor Augen führt, dass das natürlich von uns abhängt, wie ernst wir das nehmen oder wie wichtig uns das ist. Denn natürlich ist es doof oder ist es misslich, wenn die Freien Sachsen da ihren Schindluder mit der Wahl treiben. Aber wie wir darauf reagieren und ob wir jetzt uns davon die Integrität der Wahl untergraben lassen, davon hängt es ja letztlich ab, denn solange das gar keine Ergebnisrelevanz hat, solange kann uns das ja auch eigentlich relativ egal sein. Solange wird das eben strafrechtlich verfolgt. Die kriegen ihre gerechte Strafe dafür. Es wird aufgeklärt. Vielleicht ändert man beim nächsten Mal was und ist dann besser gefeit vor solchen Manipulationsversuchen. Aber die Art und Weise, wie wir darauf reagieren als Gesellschaft, ist ja was, was wir uns aussuchen können. Und solange es eben keine ja, keine Effekte, keine wahrnehmbaren Effekte hat oder keine mandatsrelevanten Effekte hat, würde ich sagen, ist das vielleicht gar nicht so das Riesenthema oder sollte gar nicht so das Riesenthema sein.
Dann würdest du auch sagen, ich meine, wir haben jetzt ja am Sonntag die Bundestagswahl. Da würdest du das Risiko, also ich würde sagen, dass diese Wahl schon so eine, ja, so eine Weichenstellung ist für so die weitere Entwicklung in Deutschland. Da könnten sich ja viele vorstellen, ja, da sind bestimmt viele ja, Einzelpersonen, teilweise auch Parteien oder Organisationen, Menschengruppen, die irgendwie das Ergebnis beeinflussen wollen. Da schätzt du das Risiko aber gar nicht so hoch ein, weil es eben auch eine Bundestagswahl ist und es super schwierig ist, da irgendwie das Wahlergebnis an sich zu beeinflussen, oder?
Also ich kann mir, also man sollte niemals nie sagen und es
Ja.
ist vom Prinzip her gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Aber es ist eben sehr schwer. Es ist natürlich möglich, in einem kleinen Umfang Wahlen mit einem hohen Aufwand an krimineller Energie zu manipulieren. Aber eben auf einer sehr, sehr kleinen Ebene, die letztlich keine Ergebnisrelevanz hat. Das heißt, ja, wie gesagt, es hängt letztlich von uns ab, was wir daraus machen, wenn es jetzt irgendwie heißt, oder wenn es irgendwelche Fake News gibt, dass die Wahl beeinflusst oder manipuliert wurde. Wenn es tatsächlich, und dafür ist dann letztlich der Wahlprüfungsprozess da, wenn es tatsächlich Fehler gibt, wenn es Vorkommnisse gibt, die so nicht hätten sein sollen, dann gibt es immer noch die Möglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger, nach der Wahl sich an den Wahlprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages zu wenden, zu sagen, ich habe XYZ beobachtet und ich glaube nicht, dass das korrekt ist. Dann wird sich der Wahlprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages damit beschäftigen, wird das im Nachhinein aufklären. Und im Zweifelsfall, wenn es tatsächlich zu Fehlern gekommen ist oder zu Manipulationsversuchen, in ausreichendem Umfang, um das Ergebnis potenziell geändert zu haben, dann kann es tatsächlich auch eine Neuwahl geben. Das haben wir ja bei der letzten Bundestagswahl gesehen, die wurde dann eben später nochmal wiederholt.
Ja, jetzt ist es ja so, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass das Wahlergebnis irgendwie geändert wird, man will ja auch irgendwie wählen gehen, weil das ja auch irgendwie so ein Zeichen ist, dass wir in einem demokratischen Land leben und dass wir eben auch das Privileg haben, frei wählen zu können. Und dieses Privileg möchte man natürlich auch irgendwie bei sich behalten. Wir haben schon die Briefwahl gerade eben so ein bisschen durchgesprochen, was ja einem da so vielleicht vorkommen kann, was vielleicht nicht so normal ist. Haben wir an einem Beispiel ganz gut durchgesprochen. Worauf können wir denn achten, wenn wir jetzt ganz normal eine Wahlbenachrichtigung bekommen haben und dann eben am Sonntag mit dieser Wahlbenachrichtigung und unserem Personalausweis zum unserem angegebenen Wahllokal gehen? Worauf können wir davor, während und nach der Wahl achten, um eben mögliche Risiken irgendwie einzusehen, dass ja unsere Stimme vielleicht dann doch nicht so gewertet wird oder eben dann manipuliert wird.
Also vielleicht zuallererst mal, wo fange ich an? Also wir fangen vielleicht mal da an, dass es immer die Möglichkeit gibt, die Wahl zu beobachten. Also der Wahlprozess, also man muss ja nicht das Wahllokal verlassen, wenn man seine Stimme abgegeben hat, sondern man kann vielleicht am besten Rücksprache mit dem Wahlvorstand vor Ort, kann man auch einfach da bleiben und sich das Ganze die ganze Zeit über angucken. Man kann auch abends bei der Auszählung dabei sein. Was man halt nicht machen darf, aus, denke ich mal, nachvollziehbaren Gründen, man darf die Leute nicht belästigen und man darf das Wahlgeheimnis nicht beeinflussen. Das heißt, man darf sich also nicht hinter die Wahlkabinen stellen und gucken, wie die Leute abstimmen. Das heißt natürlich auch, ich weiß ja am Ende nicht, welche Stimme meine Stimme war und ob die jetzt korrekt, also kann dann entsprechend nicht gucken, ob die korrekt gezählt wurde. Aber ich kann natürlich trotzdem, wenn die Leute, wenn die Wahlurnen am Wahltag um 18 Uhr schließen, dann kann ich natürlich einfach trotzdem dabei bleiben und mir den Auszählungsprozess angucken und mich davon überzeugen, dass da alles ordentlich läuft. So richtig Hinweise dafür, dass irgendwas schiefläuft. Also es gibt so ein paar, auch da am Wahltag gibt es so ein paar kleinere Sicherungsmechanismen. Zum Beispiel wird die Wahlurne, bevor quasi das Wahllokal eröffnet wird, wird die Wahlurne einmal umgedreht um zu zeigen, guck mal, hier liegen noch keine Wahlzettel drin. Das war zum Beispiel früher häufig ein Betrugsfall, wenn wir jetzt über das Kaiserreich sprechen, also sehr, sehr weit früher, dass da zum Beispiel das sogenannte Ballot Box Stuffing gemacht wurde. Das heißt also, ganz viele Stimmzettel einfach schon reinmachen, bevor der Wahlakt eigentlich losgeht. Und dadurch hat man natürlich auch das Ergebnis beeinflusst. Das wird zum Beispiel gemacht. Oder ansonsten sind es eher so kleinere Sachen, zum Beispiel eben, dass man das in den Wahllokalen sichergestellt ist, dass der Wahlvorstand keine Wahlbeeinflussung macht. Also man darf natürlich als Wahlvorstand, darf man nicht sagen, ja, du weißt schon, bei wem du ein Kreuz machen sollst, sondern der Wahlvorstand muss sich halt neutral verhalten und darauf ist eben auch zu achten.
Ja.
Genau.
Ich habe noch eine letzte Frage. Wenn jemand ja erwischt wird oder es rausgefunden wird, dass jemand Wahlbetrug gemacht hat bei Kommunalwahl, Landtagswahl, keine Ahnung, egal in welchem Umfang, welche Konsequenzen hat das, Wahlen zu manipulieren?
Müssten wir gleich nochmal kurz nachgucken, wie viele Jahre das tatsächlich sind. Aber Wahlfälschung, Wahlbeeinflussung, Wahlmanipulation sind laut Strafgesetzbuch Straftaten und werden dann auch von der Staatsanwaltschaft relativ rigoros verfolgt. Es gibt eine Höchststrafe, ich glaube, aus dem Kopf würde ich jetzt gerade 2 Jahre sagen. Ich habe es aber, also müssen wir vielleicht im Nachhinein nochmal nachgucken. Das heißt, da sind die Behörden relativ rigoros auch hinterher, weil es eben nicht besonders oft vorkommt. Schaut man eben besonders genau hin, wenn es tatsächlich mal solche Vorwürfe gibt. Ich weiß zum Beispiel von einem Fall bei der Bundestagswahl 2005. Da wurde wegen des Verdachts auf Wahlmanipulation ermittelt, weil am Wahltag ein Kandidat in der Nähe des Wahllokals selbstgemachten Honig nicht verkauft, sondern verschenkt hat. Und da sozusagen der Verdacht bestand, dass er jetzt quasi hier Stimmen kauft oder die Leute nochmal ungebührlich beeinflusst. Das heißt, schon bei solchen, sagen wir mal in Anführungszeichen, geringfügigen Sachen fängt die Staatsanwaltschaft da an zu ermitteln. Also mein Eindruck ist, die nehmen das relativ ernst, wenn es dahingehend Hinweise gibt.
Das war tatsächlich schon meine letzte Frage. Wir haben, glaube ich, jetzt recht ausführlich das Thema Wahlmanipulation und Wahlbetrug beleuchtet. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, Daniel.
Gerne.
Falls ihr noch weiteren Content zur Bundestagswahl bekommen wollt, dann würde ich uns mal auf Instagram und TikTok folgen. Da heißen wir Salon5-. Ciao!
Mahlzeit.